Lese noch ein kleines Stück aus Matthäus 26. Und zwar die Verse 47 bis 50 und 56. Als Jesus noch redete, siehe, da kam Judas, einer von den Zwölfen, und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und Stangen von den hohen Priestern und Ältesten des Volkes. Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen genannt und gesagt, welchen ich küssen werde, den ergreift. Und alsbald trat er zu Jesus und sprach, sei gegrüßt, Rabbi, und küsste ihn. Jesus aber sprach zu ihm, mein Freund, dazu bist du gekommen. Da traten sie heran und legten Hand an Jesus und ergriffen ihn. Da verließen ihn alle Jünger und flohen. Liebe Gemeinde, es gibt sehr viele abgründige Ereignisse in der Passionsgeschichte. Da ist zum Beispiel die Person des Judas und die Rolle, die er darin spielt. Das hat schon immer die Gemüter bewegt, dieser Verrat durch einen Kuss. Aber auch die Frage, inwieweit Judas eigentlich anders gekonnt hätte, weil Jesus doch sagt, es geschehe alles genau so, wie es geschrieben steht. Es müsse so geschehen. Aber ein Abgrund, der grauenvollste von allen, wird meistens übersehen. Und das ist der kleine Satz, da verließen ihn alle Jünger und flohen. Wir sollten uns viel weniger Gedanken machen um Judas, der ist eine sehr besondere Figur. Wir sollten vielmehr darüber nachdenken, dass alle anderen Jünger ihn in dieser entscheidenden Stunde verließen und dass sie einfach stiften gingen. Sicher, es gibt in einer Gruppe von Menschen immer einige, die sind sensibler, die sind einfach schwächer als andere, deren Nerven halten sowas nicht aus. Aber in dieser Runde gab es ja nicht einen einzigen Helden, der zu seinem Herrn gestanden hätte. Wurden alle von Panik überfallen, obwohl Jesus es ihnen alles längst gesagt hatte. Seine Verhaftung, sein Tod, er hat alles vorher gesagt. Und hatte gesagt, so würde die Schrift erfüllt werden. Und das bedeutet ja für einen Juden nicht weniger, als dass Gottes Verheißung, dass Gottes Plan zum Heil auf diesem Wege erfüllt werden würde. Das müssen wir uns vergegenwärtigen, denn wenn Jesus sagt, so soll die Schrift erfüllt werden, die Heilige Schrift, dann heißt das für einen Juden, das, was längst geschrieben ist, was Gott sich vorgenommen hat, zum Heil nicht nur dieses Volkes Israel, sondern aller Völker, das soll jetzt Wirklichkeit werden. So sagt Jesus. Indem ich hingegeben werde und sterbe. Aber keiner der Jünger hatte diesen Gedanken je zugelassen. Und die Ohren verstopft. Mit anderen Ideen hatten sie. Und Petrus hatte heftig protestiert und gesagt, das geschehe dir nur ja nicht. Und da musste Jesus ihm dann sagen, geh weg von mir, Satan. Du hast im Sinn was Menschliches, aber nicht was Göttliches. Ein hartes Wort, nicht, an seinen Freund. Geh weg von mir, Satan. Ja, Petrus wurde ihm zum Widersacher, weil nämlich natürlich auch Jesus, der ganz Mensch war, diesen Leidensweg durchaus fürchtete. Und da ist das nicht von ohne, nicht, wenn das nächste Umfeld sagt, nein, nein, lieber nicht und andere Wege. Das wird einem dann wirklich zu einer starken Anfechtung. Da grinst Jesus so radikal an. Die Jünger waren nicht bereit. Sie lagen vollkommen daneben. Und das zeigte sich jetzt hier in ihrer panischen Flucht. Und ich möchte das mal noch weiter auszeichnen und sagen, lest mal die Evangelien, lest sie. Dafür sind sie uns ja übersetzt ins Deutsche, nicht, dass man sie lesen könnte. Die Jünger hatten die ganze Zeit über nichts für Jesus getan. Lass mal gucken. Nichts. Sie haben ihn in keiner Weise eigentlich unterstützt. Sie waren ihm mit ihrem Kleinglauben zur Last gefallen. Ihr werdet das sehen, wenn ihr die Evangelien lest, einmal so eins am Stück, nicht wie oft Jesus dann ihren Unglauben schelten muss und sie korrigieren muss, weil sie ganz andere Ideen haben. Und noch kurz vor seiner Verhaftung beim Abendmahl, da haben zwei Jünger einen Streit, wer unter ihnen der Größte wohl sein wird im Reich Gottes. Ne? Da hat Jesus schon gesagt, ich werde verhaftet werden, da haben die solche Ideen. Man muss doch fragen, was wollte Jesus eigentlich mit dieser Truppe anfangen? Und jetzt hatten sie ihn alle alleine gelassen und da steckt eine schreckliche Bilanz doch in diesem Satz, da verließen ihn alle Jünger und flohen. Es sind ja nicht irgendwelche Mitläufer gemeint, also die Jesus-Bewegung war ja groß, die waren ja viele, die da irgendwie begeistert waren. Nein, es geht nicht um Mitläufer oder um Kinder, um Halbwüchsige, die da auch waren. Und hier geht es nicht, von denen man nicht viel Standhaftigkeit erwartet. Nein, hier geht es um den engsten Kreis, die Jesus sich auserwählt hat. Es geht um die Elite. Es ist die Gründungsversammlung der Kirche, kann man sagen. Und würde man die Sache ganz menschlich analysieren und eine Prognose zum weiteren Verlauf der Kirche stellen, dann würde das Ergebnis niederschmetternd sein, weil man sagt, von solch einer Truppe ist rein gar nichts zu erwarten. Die Sache hat keine Zukunft. Nicht so müsste man sagen. Die Sache hat keine Zukunft. Und wisst ihr, in dieser traurigen Erkenntnis steckt jetzt aber eigentlich das ganz Wunderbare und Gewaltige. Da steckt der Kern des Evangeliums drin, denn die Kirche ist nicht gegründet auf schwache Menschen. Das wollen wir mal ganz deutlich hören. Die Kirche ist nicht gegründet auf Menschen, auf die Jünger Jesu, auf Petrus oder sonst wen. Noch nicht einmal auf deren vermeintliche Stärken ist die Kirche gegründet, die Gemeinde Jesu. Sie gründet auf ihren Erlöser. Ich weiß nicht, ob das so wirklich klar ist. Dass unser ganzer Glaube, unsere ganze Glaubensgemeinschaft, die Kirche, gründet auf Jesus. Der ist verlässlich und der enttäuscht nicht. Und das ist der Punkt. Der enttäuscht nicht. Ist wie ein Felsen der Brandung. Unser Glaube gründet nicht auf uns, auf unseren Entscheidungen oder unserer Treue. Und das ist die frohe Botschaft. Ich möchte das ganz konkret fragen. Wie oft hast du schon eine falsche Entscheidung getroffen? Wie oft? Und sind nicht viele von uns auch schon längst stiften gegangen, als die Luft dünn wurde? Und da ging es gar nicht um sowas wie Verhaftung und Todesbedrohung. Da war es vielleicht nur ein Studium, was in DDR-Zeiten nicht möglich gewesen wäre, wenn man seinen Glauben allzu ernst vielleicht genommen hätte. Ich höre es ja immer wieder. Das ging nicht, da musste man da mitmachen und irgendwie, ja, ist das so? Da ging es nicht um Gefängnis, da ging es um billige Dinge. Oder da sind die Kollegen überzeugt von der Lächerlichkeit des christlichen Glaubens. Und dann sind wir auf einmal stumm, wo wir sonst nicht schüchtern sind und so allem eine Meinung haben und preisgeben. Nicht? Da sind wir auf einmal stumm. Wie oft haben wir Jesus enttäuscht? Und steckt genau das in dieser Geschichte. Wenn wir bei uns die Kräfte und die Vision des Glaubens und der christlichen Hoffnung suchen, dann werden wir sie vergeblich suchen. Du wirst vergeblich suchen, wenn du da bei dir schaust. Aber, und das muss ich noch unbedingt sagen, Jesus hatte ja vorher schon in unendlicher, unfassbarer Liebe und Geduld Vorsorge getroffen für diese jämmerlichen Gestalten, die er sich da auserwählt hatte und die so unglaublich versagt haben. Wo die ganze Selbsttäuschung auf einmal in sich zusammenbrach, war ja niederschmetternd. Nicht? Von Petrus wird berichtet, als der Hahn krähte und er dann Jesus dreimal verleugnet hatte, dass er bitterlich geweint hat. Ja, so sind wir. Von uns kommt keine Erlösung. Und von uns kommt keine Standhaftigkeit und Entschlusskraft. Davon lebt die Kirche nicht. Wir selbst müssen ja getragen werden. Petrus, ne? Jesus sagt ihm das unglaubliche Wort, du wirst mich verleugnen, aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Ist das groß? Jesus hat alles gewusst. Hat deinen Unglauben gewusst, deine Jämmerlichkeit, meine Jämmerlichkeit, alles gewusst, hat Jesus alles gewusst und sagt, ich habe für dich gebetet, so rum ist es, so rum wird dein Schuh raus. Was ist das für ein unfassbares Erbarmen? Unsere ganze Hoffnung liegt nicht bei uns, sie liegt alleine bei Jesus, weil er für uns gebetet hat und weil er den Weg ans Tagen. Und wisst ihr, dass seine Jünger alle flohen? Und keiner war dabei. Offenbart eine wichtige geistliche Wahrheit, nämlich, dass Jesus alleine der Erlöser ist. Er hat das Werk vollbracht. Die Kirche hat da oft falsch gelegen, nicht? Petrus ist nicht so eine große Gestalt, wie unsere Schwesterkirche das betont. Er war nicht. Unsere Erlösung steht alleine bei Jesus. Er ist der einzige Garant für die Kirche. Nicht Bischöfe sind das. Und auch nicht die Institution eines Papsttums oder andere Institutionen oder die Versammlung der Kirche oder der synodale Weg. Davon kommt nicht die Erneuerung der Kirche. Es ist alles fehlbare Menschen. Sie haben oft geirrt, sie haben sich oft verfehlt, auf die Pfarrer, auf ihnen ruht die Kirche, Gott sei Dank nicht. Und da möchte ich noch zuspitzen. Es leugnet nämlich ja auch in Wirklichkeit keiner, dass die Kirche oft geirrt und sich getäuscht hat. Ich leugne das auch nicht. Aber liebe Leute, ich lasse nicht gelten, wenn das ins Feld geführt werden soll, als Argument gegen den Glauben an Jesus. Nicht wie oft wird das gemacht. Da wird uns erzählt, was die Kirche alles falsch gemacht hat. Da will ich sagen, das mag sein, dass die Kirche vieles falsch gemacht hat. Es mag sein, dass du von Christen enttäuscht worden bist, von Pfarrern vielleicht. Aber ich rufe ja dich nicht zur Kirche. Dafür bin ich nicht angetreten. Ich rufe dich zu Jesus und der enttäuscht nicht. Das ist doch der Punkt. Und Leute, das müssen wir den Menschen sagen. Das sind wir ihnen schuldig. Dieses Zeugnis sind wir ihnen schuldig. Wenn diese sinnlosen Gespräche aufkommen, ich habe es satt zu hören, wo jemand enttäuscht worden ist von einem Pfarrer, von der Kirche, von einem Bischof, von irgendeiner Verlautbarung. Uninteressant. Sondern wir müssen den Menschen sagen, ja, das ist alles richtig, aber Jesus hat doch auch deine Sünden vergeben. Das ist doch der Punkt. Hast du keine? Gehst du vor Gott rein und mit guten Entscheidungen, dass du dich nicht schämen brauchst, wer wollte das von sich sagen? Jesus hat doch auch deine Sünden getragen, deinen Stolz, deine Verfehlungen, dein Versagen, deine unnützen Worte hat er vergeben und er hat für dich gebetet. Und das, Leute, brauchen wir im Leben und im Sterben, nichts anderes. Denn nur Jesus ist dann da, wenn diese Stunde kommt. Und nur er kann unsere Hand anfassen und dieses rettende Wort sagen, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Das kann uns kein anderer sagen. Deswegen ist die entscheidende Frage, willst du dieses Wort hören? Dann halte dich an ihn und nicht an Menschen. Und dann vertraue ihm alleine und vertraue nicht auf dich selbst oder auf deinen Verstand und was dir einleuchtet und auf deine Kräfte. Vertraue auf Jesus, das ist das Evangelium, das selbst noch aus dieser jämmerlichen Geschichte heraus leuchtet von den Jüngern, die ihn alle alleine gelassen haben. Und Jesus blieb ihnen doch treu und bezahlte mit seinem Leben das Lösegeld, wodurch sie nun selig sind, nicht die Apostel, die alle stiften gegangen waren. Nun sind sie selig, wie auch wir selig werden, wenn wir im Glauben an Christus bleiben. Das schenkt er uns allen. Thank you.